Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des BVB-Experten-Podcast. Heute sprechen wir über drei mögliche gestandene Sancho-Nachfolger. Ja, damit ist einfach nur regelrecht gemeint mit dem Wort gestanden heute, dass es Spieler sind, welche theoretisch dem Team sofort weiterhelfen könnten. Zwei davon bin ich mir relativ sicher, dass da viele das sofort unterschreiben würden, beziehungsweise so vom Namen her. Und der letztere, ja, ist äußerst stark diskutiert, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe sie einfach mal so mit reingenommen, weil ich kann ja schon mal die Namen nennen. Also ich spreche heute so ein bisschen über Memphis Depay, Milo Drašica und Malcolm. Ich glaube, ihr könnt das schon ganz gut selber zuordnen, welchen Spieler ich jetzt gemeint habe, mit stark diskutiert. Die Rede ist von Milo Drašica. Es ist nur sehr, sehr interessant, wie so anfangs, sage ich jetzt mal, so am Anfang der Saison und auch schon davor, so sage ich jetzt mal, so war das dann immer so, ja, Milo Drašica ist der Sancho-Ersatz, hat eigentlich dann so irgendwie so jeder so gefühlt so akzeptiert. Dann war so eine kurze Phase, wo dann Bremen schlechter wurde. Da wollte ihn dann wirklich gar keiner mehr und jetzt ist es wieder so zwiergespalten. Die eine Seite möchte ihn unbedingt, die andere Seite würde ehrlich gesagt lieber Sancho ablösefrei gehen lassen, um Drašica zu bekommen, um das jetzt mal übertrieben zu sagen. Das ist echt interessant und ich möchte heute mal so ein bisschen das Ganze mal neutral betrachten. Also ich habe mich ja mit Drašica jetzt schon ein bisschen öfters auseinandergesetzt, sei es auf Twitter oder sei es auch selber für 90 Plus zum Beispiel, wo ich einen Artikel geschrieben habe über Drašicas Stärken und über seine Vergangenheit und möglicherweise auch Zukunft. Ebenso möchte ich dann auch nochmal Memphis Depay besprechen, wo ich finde, dass er eigentlich mit vom Skillset und Profil her, andere Faktoren mal ausgeschlossen, somit das Beste eigentlich ist, was du machen kannst. Also auch in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das finde ich äußerst spannend, diese Lösung. Und die letzte Lösung ist so eine Lösung, die keiner auf dem Schirm hatte. Mit Malcolm ist ja so komplett unter dem Radar verschwunden. Ist jetzt ja bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag. Also in der russischen Liga hat man wirklich gar nichts mitbekommen. Ich glaube, das Einzige, wofür er so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, war, als er einen Schiedsrichter abgeschossen hat und der Schiedsrichter ihm einen schönen Daumen gezeigt hat und alle dachten, jetzt geht's hier richtig ab. Also das war so das Einzige. So spielerisch kam da jetzt nicht viel, auch wenn seine Statistiken nicht schlecht waren. Das möchte ich dann auch nochmal so ein bisschen genauer diskutieren, ob der vielleicht Sinn macht, weil er hatte bei Bordeaux damals ein sehr gutes Level und war ja auch ein möglicher Kandidat bei uns damals, dann auch noch nach dem Wechsel zu Barcelona, auch noch sehr lustig, die meisten werden sich erinnern, wie das da war, wo er schon gefühlt am Flughafen auf dem Weg zur AS Roma war und dann sagt Barcelona, ach nee, komm, wir nehmen den mal. War wirklich äußerst amüsant. Da werde ich dann gleich nochmal so im Detail so ein bisschen über die Stärken der Spieler etc. sprechen. Ich hätte gesagt, wir fangen an mit Milo Drašica. Wie sehe ich ihn? Was sind seine Stärken? Was kann er? Was sind seine Statistiken? Wie schätze ich einen Transfer ein? Einfach mal alles so ein bisschen diskutiert. Lass uns mal mit den Statistiken anfangen. Also, Milo Drašica hat diese Saison in der Bundesliga in 28 Spielen 8 Tore und 7 Vorlagen beigesteuert und hat somit Werder Bremen maßgeblich zum Klassenerhalt geholfen. Also man muss auch mit einberechnen, dass hier auch ein paar Einwechslungen mit dabei sind. Also das war jetzt schon eine Statistik von Drašica, sage ich jetzt mal, die sich jetzt nicht so überragend liest für viele. Aber wenn man das mal so im Vergleich zu dem setzt, was Werder die Saison spielerisch geleistet hat, und das war wirklich genau nichts, finde ich das eigentlich sogar eine ordentliche Statistik. Oder was heißt eigentlich? Das ist für mich eine ordentliche Statistik. Also das muss man hier definitiv nochmal erwähnen. Also die Offensive bei Werder war wirklich tot. Also das muss man gesagt haben, Kruse-Abgang wirklich gar nicht kompensiert. Aber das ist jetzt nicht das heutige Thema. Milo Drašica hat mir auch gefallen in den Spielen, weil er halt wirklich jemand war, der auch wirklich wollte. Also der hat dann trotzdem seine Tore gemacht, der hat dann trotzdem drauf gedrängt, da irgendwie Akzente zu setzen. Zwar war das nicht immer erfolgreich, aber er hatte die Motivation dazu. Also er hat sich nicht komplett versteckt, er hat versucht, den Schritt aus dem Schema rauszumachen und da jetzt wirklich der Unterschied zu sein für Werder in einem Spiel. Das hat er auch ein paar Mal geschafft. Nicht so oft wie vergangene Saison, beziehungsweise so oft wie erwartet diese Saison. Also es kam jetzt nicht der Schritt nach oben. Allerdings glaube ich, dass der schon kam, zwar nicht in dieser Deutlichkeit, aber ist halt so von der Werder-Saison komplett runtergespielt wird. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass Milo Drašić eine hervorragende Saison gespielt hat und Werder Bremen da komplett schlecht war, aber ich möchte das bitte nochmal ins Verhältnis setzen. Also ich finde, dass Drašić im Vergleich zur anderen Werder-Mannschaft, so kann man es gut formulieren, eine gute Saison gespielt hat. Also hat er wirklich dafür gesorgt, dass Bremen die Klasse hält. Um jetzt mal zu den spielerischen Qualitäten zu Drašić zu kommen. Also Milo Drašić ist ein sehr geradliniger Spieler. Also ist jetzt keiner, der sich wirklich festdribbelt. Der versucht dann eher schneller auf den Abschluss zu kommen, als auf nochmal ein Dribbling. Also das unterscheidet ihn zum Beispiel relativ gut von zum Beispiel Jadon Sancho. Jadon Sancho nimmt da lieber nochmal den einen Gegenspieler nochmal hoch und tunnelt den nochmal lieber, wo Milo Drašić lieber aus 30 Metern abschießt. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Er zieht sehr, sehr gerne in die Mitte, also hat auch unter Florian Kohfeldt ja in diesem Rautensystem, was eigentlich so ein 4-3-3 ist, mit zwei eingerückten Stürmern so ein bisschen, da diesen Inside-Forward gegeben, also durfte sich nach außen fallen lassen, durfte Sprints hinter die Kette machen, kam nicht sonderlich oft von ihm, weil Florian Kohfeldt ihn taktisch anders eingesetzt hat, allerdings kann er das sehr gut, also das muss man übrigens auch erwähnt haben. Ich habe es jetzt schon angesprochen, er hat eigentlich sehr interessante Laufwege teilweise hinter die Kette, aber bringt die halt taktisch jetzt nicht so oft auf den Platz. Allerdings hat er einen unglaublichen Speed. Also Milo Drašić ist ein wirkliches Energiebündel. Also ein hervorragender Antritt, eine hervorragende Endgeschwindigkeit. Also da kannst du wirklich nichts aussetzen. Hat auch wirklich eine gute Beweglichkeit. Balance so ein bisschen, es liegt aber daran, dass er trotz der hohen Geschwindigkeit noch eine ordentliche Portion Muskelmasse mitbringt. Also wenn man das ins Verhältnis setzt, das ist wirklich ordentlich, dass der Junge gut austrainiert ist. Und auch durch diese Muskelmasse hat er auch echt eine gute Beinmuskulatur, die dafür sorgen, dass er äußerst kraftvolle Schüsse absetzen kann. Also gerade aus der Distanz macht er das sehr, sehr gerne. Und ich finde seine Distanzschüsse auch eigentlich sehr gut. Also ihm fehlt so ein bisschen das Glück, ihm fehlt auch noch so ein bisschen die Präzision, aber die Schusstechnik selber ist äußerst interessant. Also jetzt auch am Montag in der Relegation hat er da ein Ding aus der Distanz rausgehauen, der hat er auch ordentlich Speed und hat sich noch gut gesenkt. Also wenn er den ein bisschen besser platziert, wäre da vielleicht was drin gewesen. Also äußerst interessanter Spieler in der Hinsicht, um mal so Akzente zu setzen. Milo Drašić kommt auch so gerne über den, ja, also ich bezeichne das ja gerne als zweiten Kasten. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ein Spieler in die Mitte zieht, hat er, ja, sage ich jetzt mal, drei Optionen in die Mitte zu ziehen. Also wenn wir jetzt wirklich über das klassische Wingplay sprechen, er hat einmal so die Möglichkeit, schon so knapp nach der Mittellinie so zu machen. Also das machen sehr gerne White Playmakers, also ja, so Spieler wie, fällt mir jetzt gerade Jack Grealish zum Beispiel ein, der bei Aston Villa zum Beispiel als Linksaußen spielt, aber die Spielmacherrolle übernimmt, also der hält dann den Ball so links außen an der Mittellinie oder so ein ganz kleines bisschen weiter vorne und zieht dann sofort in die Mitte und hat eigentlich so den Aktionsradius eines Zehners, aber bietet sich halt so vorne an und ist halt da taktisch aufgestellt. Dann gibt es noch diese Zone 1 weiter, das ist der zweite Kasten, das ist dann so, ja, so 5 bis vielleicht 10 Meter, eher 5 Meter, so vom 16er entfernt, also weggehend, wo der Spieler in die Mitte ziehen kann und noch die ganze Abwehrreihe vor sich hat mit einem guten Meter, Strich 2 Meter. Also so durch die zwei Linien hindurch, also Abwehrlinie und Mittelfeldlinie. Genau hier durch zieht er in die Mitte. Also wirklich relativ zentral. So, das macht Milo Drašić, um das jetzt nochmal zu Ende zu bringen. Und dann so der dritte Kasten, wo ein Spieler wirklich aktiv in die Mitte ziehen kann, ist dann wirklich schon so auf der Höhe der 16er Linie. Das sind dann diese klassischen Dribblings, wo der Spieler dann antäuscht und in die Mitte geht und die an den ganzen Spielern vorbeiläuft, aber nicht, dass er die überspielt, aber halt vorbeiläuft, dass die so zuschauen und einfach sagen, hey, was machst du jetzt so? Kennt jeder diese Dribblings, also sind jetzt ein bisschen schwerer zu beschreiben, aber jeder weiß, was ich da jetzt meine. So, und Milo Drašić nimmt halt diesen zweiten Kasten, dass er schon davor am Spieler vorbeiziehen kann und während er in diesen beiden Reihen ist, noch keinen direkten Zugriff bekommt, einen Schuss aus der Distanz raushauen kann oder eine Flanke aus dem Halbfeld. Also das geht auch so ein bisschen bei Milo Drašić runter, weil es eben taktisch bei Florian Kohfeldt absolut gar nicht gefordert ist. Aber Milo Drašić hat eine äußerst gute Flankentechnik. Also der hat jetzt aus dem Kopf heraus in der Saison für Vitesse Arnheim mal 13 Assists gegeben. Davon waren eine Menge Flanken. Ich meine, das waren 6 Flanken, die er damals für Van Wolfswinkel aufgelegt hat. Also äußerst interessant, seine Flanken- und Schusstechnik. Also die haben relativ viel Speed, senken sich aber sehr gut. Also da ist er wirklich echt weit entwickelt. Das finde ich auch ein bisschen, ja, schade würde ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt keiner bin, der sich jetzt, da werdet ihr dann später zu kommen, jetzt aktiv für Rashica einsetzt. Ich versuche den nur nochmal so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr zu rechtfertigen, wieso das vielleicht gar nicht so dumm ist. Aber trotzdem kein Fan bin, so viel sei schon mal vorweggenommen. Das schon mal so dazu, also das ist so der klassische Spielstil von Rashica. Er kann aber auch diese klassische Wingplay-Rolle spielen, wenn er mit dem rechten Flügel kommt, wo er dann einfach nur mit Tempo am Spieler vorbeigeht und die Flanke bringt. Das kann er auch sehr gut und ist auch mit seinem Speed gut aufgehoben, auch weil er die Linie wirklich rauf und runter laufen kann. Also Milot Rashica spult wirklich eine Menge Kilometer ab, aber er hat auch ja so seine Defizite, also gerade im Bremen-Spiel ist es schon so ein paar Mal aufgefallen, der Herr ja wirklich sehr viel Verantwortung übernehmen musste, dass er im Kombinationsspiel so ein bisschen abfällt. Also der Pass ist nicht immer sauber, nicht immer wirklich passend. Das Timing ist da auch nicht so gut. Also so wirklich auf engen Raum kombinieren ist nicht so das Wahre für ihn. Auch wirklich im engen Raum ist es jetzt nicht so wirklich. Auch wenn man jetzt wirklich gegen tiefstehende Gegner spielt, ist dieses in die Mitte ziehen auch sehr schwierig, weil der Gegner dann schon gestaffelt ist und sofort Zugriff bekommt. Also das funktioniert auch nicht so gut. Um jetzt wieder einen positiven Punkt mit reinzubringen, er wäre ein X-Faktor von der Bank, also wenn man das Kontern weiterbringen möchte und nochmal was verändern möchte von der Bank, wäre da sehr gut, weil er diesen gewissen X-Faktor hat für diese ja, Aktion aus dem Schema heraus. Würde mir sehr gut gefallen. Ja, also was kann man noch dazu sagen? Defensiv ist er auch bemüht. Ich würde ihn jetzt nicht auffällig gut oder schlecht nennen. Kann gut im Pressing funktionieren, sofern es taktisch erforderlich ist. Aber er, bei Bremen war das zum Beispiel nicht so, dass man da hoch angelaufen ist. Also fällt mir jetzt eine Bewertung schwer. Und bei Vitesse war es jetzt auch nicht wirklich so ein Pressingsspiel. Wird sehr interessant zu sein, wenn man den Medienberichten glauben darf und es ihn wirklich zu RB Leipzig zieht, wo er ja dann das klassische RB-Pressing spielen würde, strich müsste. Ich kann nochmal so ein paar interessante Stats von ihm hervorheben. Also er hat jetzt in der laufenden Saison durchschnittlich 2 Schüsse pro Spiel gehabt. Das ist eine ordentliche Statistik, vor allem wenn man sich mal anschaut, wie schlecht Werder wirklich offensiv war. Dazu hat er 2 Dribblings pro Spiel, davon sind 55% erfolgreich. Keine hervorragende Statistik, ich sage aber immer so, wenn Dribbling über 50% Erfolgsquote hat, ist es schon mal in Ordnung. Vor allem, wenn dann mindestens ein Dribbling pro Spiel erfolgreich ist, ist es auch schon mal okay. Es ist jetzt kein Spitzenwert, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Dann, was wirklich nicht schlecht ist, wenn ein Offensivspieler sind, 4,9 geführte Zweikämpfe, wovon er 44% gewinnt. Das 44% Zweikampfquote, ist doch nicht gut für einen Offensivspieler, wie ich finde, schon. Also das auch nochmal so ins Verhältnis gesetzt. Ebenso dann auch 42,1 Berührungen. Also das ist eine ordentliche Anzahl. Bedeutet halt auch, wie ich es vorhin schon öfters unterstrichen habe, dass er oft den Ball hat. Aber jetzt kommen wir nochmal zu so Negativpunkten. Er hat 15,3 Ballverluste pro Spiel. Das ist ein Wert, der wäre wahrscheinlich in einem ja, höher stehenden Team wie Dortmund noch höher. Es ist aber schon so kein guter Wert. Also es zeigt, dass ihm noch so die Sicherheit in den Aktionen fehlt. Also dass er die Aktion nicht immer richtig zu Ende bringt, dass er nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft und halt auch nicht immer richtig technisch sauber ist, weil man so viele Ballverluste hat. Weil kein Spieler verliert den Ball mit Absicht in engen Situationen. Und ein Wert, der mir wirklich ja sehr negativ auffällt, hängt auch mit dem Spielstil zusammen. Also den Wert nicht komplett überbewerten, aber 60% Passquote in der gegnerischen Hälfte ist wirklich nicht gut. Also so ein normaler Offensivspieler sollte meiner Meinung nach so 80 bis 85 haben. Da kommt dann ja, also nicht alles offensiv muss das sein, aber halt so ein bisschen mehr schon. Also so vielleicht 70, vielleicht 85 war jetzt schon sehr hoch, aber so 70-75%, wenn man ein bisschen mehr Risiko eingehen sollte, so schon sein. Aber 60%, nein. Wenn wir dann das Ganze jetzt nochmal so ins Verhältnis setzen, bevor wir jetzt auf den Preis eingehen und das daran nochmal so ein bisschen einordnen. Milot Rashica wäre für mich ein sehr interessanter Spieler von der Bank, den ich mir in der Rotation gut vorstellen könnte. Gerade weil er auch nahezu 1:1 die Haaland-Rolle übernehmen könnte. Also er hat meiner Meinung nach gute Laufwege. Ob er das Strafraumspiel dann so gut beherrscht, abzuwarten. Aber er könnte es meiner Meinung nach besser spielen als ein Thorgan Hazard zum Beispiel. Er hat diesen gewissen X-Faktor und in einem 4-3-3 mit einem wirklich klassischen Wingplay wieder würde das sogar besser funktionieren als jetzt mit den Halbpositionen. Ich kann ihn mir zwar auf den Halbpositionen vorstellen, weil ich eh glaube, dass man da jetzt mit der Rückkehr von Marco Reus eine kleine Systemumstellung haben wird auf zwei Stürmer und einen echten Zehner. Da könnte ich mir ganz vorne relativ gut vorstellen um Haaland herum. Es ist aber nicht die Idealbesetzung. Wenn wir das jetzt nochmal mit den Preisen vergleichen, also es war ja vor Corona die Summe von 38 Millionen Euro im Gespräch, das ist jetzt komplett überzogen. Beim Abstieg wären es, glaube ich, 15 Millionen gewesen. Diese werden nicht zustande kommen. Also diese 38 Millionen Ausstiegsklausel gilt übrigens für Clubs außerhalb von Deutschland. BVB gehört bekanntlich nicht dazu. Auch wenn man viele Belgier und Franzosen da hat. Ja, also Preis wäre frei verhandelbar. Ich sage mal, wenn man für Milot Rashica 20 bis 25 Millionen bei Werder bekommt, vielleicht 30, aber 30 finde ich schon sehr hoch, also wirklich äußerst hoch, kann man sich zufrieden schätzen. Sollte der BVB in der aktuellen Lage und von dem Typen 20 bis 25 Millionen für Jadon Sancho wahrscheinlich, für Milot Rashica ausgeben? Meiner Meinung nach nein. Gibt man Sancho tatsächlich ab und wäre Bremen und steigt Bremen ab, vielleicht als zweite Option, aber bei Weitem nicht meine Wunschlösung. Also wenn es passiert, könnte ich mich irgendwie damit anfreunden und ich würde die Defizite sehen, aber ich könnte mich für einen gewissen Preis anfreunden, sofern er nicht die erste Option ist. Das muss auch nochmal ganz wichtig unterstrichen werden. Kommt er für die Breite, kommt er für die Bank, kommt er für die Rotation? Hervorragender Transfer für den richtigen Preis. Also da reden wir dann so von 15 bis 20 Millionen. Wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, gibt es diesen Preis? Ich denke nicht. Deswegen erstmal Case closed. Es sieht ja auch sehr gut danach aus, dass er tatsächlich nach Leipzig geht. Kann ich mir übrigens gar nicht mal so hervorragend vorstellen, aber Nagelsmann schafft es sehr gut, das System immer so anzupassen, dass die Schwächen von Spielern immer ausgeglichen werden. Und eigentlich kannst du Rashica und Werner nahezu 1:1 übernehmen, also in der Theorie so ein bisschen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er bei Leipzig dann explodiert mit dem Nagelsmann-Effekt. Unter Lucien Favre, ich denke nicht. Und damit können wir das jetzt auch abschließen, bevor ich mich ein drittes Mal wiederhole. Machen wir weiter mit dem nächsten Spieler. Der nächste Spieler ist Malcolm. Malcolm, diesen Sommer, beziehungsweise letzten Sommer, zu Zenit St. Petersburg gewechselt für 40 Millionen Euro nach nur einer Saison bei Barcelona. Hat mich äußerst verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hab's ja schon mal so ein paar Mal angedeutet. Ich verfolge ja Barcelona so ab und zu mal. Und er hat jetzt nicht, ja, er hat jetzt nicht überragend gespielt, aber er hat zumindest so gespielt, dass er noch eine zweite Saison verdient hätte. Allerdings kann ich, auch wenn ich mir jetzt ihn von den Qualitäten nochmal so anschaue, irgendwie auch Barcelona verstehen, dass sie in ihrem Spielstil sich dazu entschieden haben, Malcolm abzugeben. Also übrigens nochmal Malcolm, für die, die es jetzt nicht wissen, äußerst interessant, daher ein Rechtsaußen ist, der Linksfuß ist. Das sei nochmal betont, also das ist wirklich ein sehr interessantes Skillset, weil es sehr wenige Linksfüßler gibt. So, zu seinen Statistiken selber mal ganz kurz. Malcolm diese Saison 9 Spiele absolviert und darin 3 Tore und eine Vorlage gegeben, im russischen Pokal nur ein Spiel gemacht. Er ist nicht wirklich glücklich in Russland, das hätte man ihm aber auch vorher sagen können, aber das ist eine andere Geschichte. Es gab auch ja rassistische Ereignisse ihm gegenüber mit Affengeräuschen und sowas und auch so ein bisschen außenrum von den Medien. Also man kann definitiv festhalten, dass er sich nicht zu 100% wohl fühlt und man in der Theorie vom Spieler bestimmt theoretisch Bereitschaft hätte, vielleicht da eine Veränderung im Sommer anzustreben. Auch die Spielanteile sprechen da eigentlich für sich. Bevor ich ihn mir genauer angeschaut habe, habe ich gedacht, ja komm, das wäre doch überragend. Der würde sofort weiterhelfen, hat das perfekte Profil, ist relativ komplett, ist trickreich, kann abschließen, kann kreieren, alles. Mittlerweile sage ich, nein, Malcolm passt nicht. Abgesehen davon, dass er bei Zenit St. Petersburg noch bis 2024 unter Vertrag ist und einen Marktwert von 30 Millionen hat, glaube ich nicht, dass da was unter 25-30 Millionen gehen könnte. Und alles über 20, vielleicht 25 fände ich schon zu teuer für ihn. Auch gerade in Hinsicht damit, dass es eigentlich spannendere Alternativen gibt. Zu Malcolm nochmal so zum Spielstil. Wie fange ich denn jetzt an? Malcolm hat ein spannendes Skillset, kann man schon sagen. Also er ist relativ schnell, ist dribbelstark, also definitiv gut im 1 versus 1, zieht gerne in die Mitte. Man könnte ihn schon fast als Inside Forward beschreiben. Also ich würde einfach mal sagen, dass er torgefährlich ist und ihn jetzt nicht diese Rolle direkt aufschwätzen. Hat einen äußerst guten Abschluss. Also er hat echt eine gute und solide Schusstechnik. Also da muss man sich nicht beschweren. Allerdings kommt er im Kombinationsspiel schon zu kurz. Also bei den Spielen, die ich von Zenit mir angeschaut habe, das waren insgesamt 3 Stück, ist es schon so auffällig. Also er beteiligt sich nicht so gerne am Spiel. Also er ist jetzt keiner, der wirklich versucht, das Spiel an sich zu reißen und da wirklich die Akzente zu setzen. Er ist dann eher so einer, der mal, wenn es sich so anbietet, auf rechts außen den Ball bekommt, in die Mitte zieht und versucht abzuschließen. Also das, ja, kommt dann aber auch eher so von dem Spiel heraus auf Malcolm, als Malcolm, wie gerade schon erwähnt, versucht, das zu provozieren. Und das ist schon mal so der erste große Negativpunkt, weil mir in der Offensive viele Spieler fehlen, die wirklich das Heft ins Handeln nehmen, wie es ein Jadon Sancho zum Beispiel tut. Da hätte man dann jetzt, gehen wir mal davon aus, man würde Malcolm mit Sancho ersetzen und man hat dann noch Thorgan Hazard. Thorgan Hazard ist für mich auch nicht dieser Spieler, der versucht, das Spiel an sich zu reißen. Dann, ja, dann Haaland auch noch einen, der dann eher so mitspielt als aufspielt, und dann hast du nur noch Julian Brandt für die kreativen Akzente. Und ich sag dir, ein professioneller Trainer aus der ersten Liga, der kriegt den dann relativ schnell in Manndeckung und dann passiert offensiv rein gar nichts. Dann musst du dich auf Rafael Guerrero verlassen. Gut, der Typ ist so Weltklasse, der wird es wahrscheinlich hinbekommen, aber ihr versteht, was ich sagen möchte. Das ist halt schon mal so negativer Punkt Nummer 1. Ich habe es auch schon mit der Kombinationsstärke angesprochen. Malcolm ist nicht wirklich gut im engen Raum, wenn. Er kann sich schon technisch durchsetzen, aber er macht es nicht so gut. Also er hat die technischen Voraussetzungen dafür, aber er kriegt es im Kopf nicht wirklich hin, das gut zu lösen. Also er trifft dann da die falschen Entscheidungen oder spielt den Ball dann nicht wirklich schlau, ist da überhastet, es passt da nicht so wirklich. Er hat auch, ja, wenn man Malcolm spielen sieht, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, der explodiert jetzt gleich. Das fühlt sich so an, als hätte er schon so einen gewissen Peak erreicht und das, obwohl er erst 23 ist. Das muss man dann auch nochmal erwähnen. Ja, also er kommt stiltechnisch wahrscheinlich so vom Flair her schon so ein bisschen an Sancho ran, aber so von dem, was ich mir jetzt erwarte vom Flügelspieler als direkter Sancho-Nachfolger, ist das meiner Meinung nach nichts. Vor allem vom Gehalt her wird er in St. Petersburg bestimmt eine Menge verdienen. Russland zahlt gute Gehälter für ausländische Spieler. Das ist jetzt nichts, was man sich ans Bein binden muss. Er hat für mich das Potenzial, obwohl ich ihn eigentlich nicht so schlecht finde, als eigener Spieler, jetzt abseits des Systems für Borussia Dortmund, dann schon so ein bisschen das Potenzial als Schürrle zu enden, meiner Meinung nach, von den Rahmenbedingungen etc. Also ich würde davon mittlerweile Abstand nehmen. Es hört sich jetzt am Ende ein bisschen härter an, aber es ist halt einfach nicht das Profil, was ich jetzt im Endeffekt suche, auch wenn es so schien, als wäre das Malcolm. Um nochmal ganz kurz was zu dem Spielstil selber nochmal zu sagen. Also Malcolm positioniert sich sehr gerne ganz weit rechts außen und zieht dann in die Mitte, wenn das Spiel sich darauf hinlegt. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Also er ist dann nicht jemand, der sich wirklich nur im Halbraum positioniert. Das macht er zwar auch, aber wirklich nicht so gerne. Um das nur nochmal unterstrichen zu haben, zur Vollständigkeit. Das wäre es dann auch schon so zu Malcolm. Heißt Rashica, nein. Malcolm, nein. So. Dann der nächste Name, Memphis Depay. So, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich bin großer Fan von ihm. Ich schaue ihm sehr gerne zu. Allerdings sehe ich auch die Negativpunkte bei ihm. Das sei schon mal gesagt. Allerdings von dem, was sein Skillset ist und von den finanziellen Rahmenbedingungen, wäre er für mich vor dem Kreuzbandriss der perfekte Sancho-Nachfolger gewesen. Also wirklich der perfekte. Denn für mich hat Depay ein sehr gutes Leistungslevel. Also ich traue ihm ohne weiteres zu, sofort das Heft ins Handeln zu nehmen in der BVB-Offensive. Dass er sich da sofort reinkämpft. Er hat einen fragwürdigen Charakter. Also da geht's los so mit ja, Löwenbabys zu Hause halten, eigener Rapstar zu sein, sein Tattoo. Sieht zwar relativ geil aus, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber ist dann halt auch schon wieder so eine Sache, so, ich will jetzt den Spieler nicht daran bewerten, aber so von dem, wie er sich nach außen gibt, hat es dann schon leichte Tendenzen zur Egozentrik und Arroganz. Ist jetzt bei einem Fußballer nichts Ungewöhnliches, aber möchte ich nur mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben, ist jetzt aber kein Punkt, der mich direkt abschreckt. Was mich aber abschreckt, ist die Verletzung. Also Memphis Depay hat sich das Kreuzband gerissen und ist zwar jetzt wieder genesen, aber es ist halt ein Risiko. Also Memphis Depay hat jetzt einen Marktwert von 44 Millionen Euro auf Transfermarkt, hat noch Vertrag bis 2021 und dazu die Verletzung. Wenn man Brazzo Salihamidžić mit Zorc ersetzt, könnte man da vielleicht einen guten Deal so für 20 Millionen oder sowas raushandeln, wenn man da wirklich die Argumente hinwirft ohne Ende. Man muss ja auch noch dazu erwähnen, dass Memphis Depay kommende Saison mit Lyon nicht international spielen würde. Also eigentlich deutet wirklich alles auf einen Wechsel hinaus und Lyon hat wirklich nichts, was dafür spricht, dass man ihn behält. Also das muss schon mal erwähnt sein. Übrigens, das mit Brazzo ist jetzt nur eine Anspielung auf Sané. Ich traue Zorc zu, dass er da das wahrscheinlich sogar noch günstiger macht. Finanziell ist das sehr lukrativ. Wenn wir jetzt mal auf seine Stärken im Detail kommen. Also, Memphis Depay ist ein sehr flairbasierter Spieler. Also er dribbelt äußerst gerne auffällig. Also das hat dann schon sowas in die Richtung Neymar, Sancho, Ronaldinho. Also der ist sich da für einen Tunnler-Panner dann echt nicht zu schade. Der ist sich für ein Elastico nicht zu schade. Er ist sich für einen Übersteiger schon gar nicht zu schade. Das ist wirklich äußerst schön anzuschauen. Er macht es auch meiner Meinung nach relativ effizient in dem, was er tut, wenn er es macht. Es ist teilweise schon echt eine Nummer zu viel, aber er macht es gut. Er macht es gut. Er ist, ja, seine Position, er ist ein, ja, Linksaußen-Zehner. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also er kam bei Lyon relativ oft jetzt in der Mitte auch zum Einsatz. Ich sehe ihn am stärksten eigentlich wirklich im linken Halbraum, also die Position, die wir jetzt ja momentan besetzen möchten, wo er wirklich alle Freiheiten hat, also wo er dann auch wirklich nach außen ziehen kann und das klassische Wingplay betreiben kann mit seinem Dribbling im 1 gegen 1, aber auch genauso in die Mitte ziehen kann als Inside Forward, also dann auch wirklich für den Abschluss gehen kann, so ein bisschen so wie ich es bei Rashica beschrieben habe. Memphis Depay hat auch eine hervorragende Schusstechnik, auch aus der Saison, also das ist wirklich bemerkenswert, ist auch relativ clinical vom Tor, das muss auch nochmal gesagt sein. Also das gefällt mir wirklich äußerst gut. Er braucht aber halt auch diese Freirolle, meiner Meinung nach. Also ist jetzt keiner, der so... Das kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht so gut bewerten. Das ist jetzt einfach mal reine Spekulation von dem, was ich jetzt mir so zusammenreime bezüglich Depay, von dem, was ich gesehen habe. Ich sehe ihn nicht als taktisch gut geschult und auch nicht diszipliniert. Er kann aber auch einfach damit zusammenhängen, dass er halt einfach in den Spielen, wo ich gesehen habe, halt auch wirklich diese Freiheitsrolle hatte. Also das jetzt nicht überbewerten, aber es wirkt so auf mich. Er ist aber wirklich individuell ein hervorragender Fußballer. Also ich war jetzt schon gerade bei den Skills. Er hat so einen Ballrollen-Signature-Move. Also wenn er von hinten, Strich von der Seite angelaufen wird, täuscht er immer die eine Seite mit einer Ballrolle an und dreht dann mit der Hacke in die andere auf. Das macht er wirklich sehr gut. Ja, was kann man noch sagen? Er hat sogar mehr erfolgreiche Dribblings als Jadon Sancho. Sein Defensivverhalten ist so, naja, also er macht, was er machen muss, aber ist jetzt keiner, der da wirklich die Meter abackert. Er will wirklich sehr gerne den Ball. Also das muss man nochmal hervorheben. Das ist auch so ein Punkt, wieso er mir eigentlich so gut gefallen würde. 52,7 Berührungen pro Spiel. Nun mal so zum Vergleich. Milot Rashica hat 42,1 gehabt. Er gibt auch 2,8 Schüsse pro Spiel ab, das ist auch eine äußerst gute Statistik. Er hat dieselbe Dribblingserfolgsquote übrigens wie Milot Rashica, also 2 Dribblings pro Spiel und davon sind 55% erfolgreich. Nein, er macht mehr Dribblings, aber er hat die 55% Erfolgsrate. Also ich habe mir das gerade aufgeschrieben, aber irgendwie traue ich der Sache gerade nicht. Eine Sekunde. Wir haben es gleich. Memphis Depay in der Liga. Doch, 2 Dribblings pro Spiel und 55% erfolgreich. Ja, es wirkt so ein bisschen mehr. Also ich kann jetzt mal ganz kurz hier in den anderen Wettbewerben schauen. In der Champions League zum Beispiel. Da hat er zum Beispiel schon 2,6 Dribblings mit einer Erfolgsquote von 68%. Also das sieht dann schon mal deutlich besser aus. Also das dürfen wir jetzt hier nicht vergessen. Kommt so ein bisschen auf die Rolle an, die er dann spielt und gegen welche Gegner. Also er ist für mich auch wirklich ein Spieler, das muss man übrigens auch nochmal sagen, so ein Big Game Player. Also wenn man gegen den FC Bayern spielt, ist er für mich auch eine, ja, viele sagen Mentalitätsspieler. Ich sage sogar, dass das Depay ist, der hat dann richtig Bock. Also der versteckt sich dann da nicht. Also der möchte dann da wirklich auch das Tor schießen und möchte der Superstar werden in dem Game. Das ist etwas, was man ihm definitiv zugutehalten muss. Er ist auch Kapitän bei Lyon gewesen, also so fragwürdig kann sein Charakter dann auch nicht sein, wenn er da wirklich die Binde tragen darf. Er gefällt mir. Er hat übrigens auch nur 16 Ballverluste. Das ist für seinen Spielstil relativ wenig. Ich habe es jetzt bei Rashica mal als Negativpunkt, obwohl er nur 15,3 hat. Aber wenn man sich wirklich Depays Spiel anschaut, ist das wirklich dennoch noch in Ordnung. Also jetzt auch, wenn ich hier die Champions League-Seite nochmal offen habe, die ich davor nicht offen hatte, hat er zum Beispiel, okay, da hat er jetzt 20,6 Ballverluste. Das ist dann schon eine Menge. Aber ansonsten für seinen Spielstil 16 Ballverluste gar nicht mal so viel. Das ist so ein anderer, als es jetzt bei Milot Rashica war. Ich habe das vorhin mit den Finanzen schon angesprochen. Wenn man da wirklich irgendwas macht Richtung 20 Millionen oder so, wäre ich unglaublich glücklich. Also das ist so mein Wunsch-Nachfolgekandidat irgendwie so in die Richtung. Also wenn man da was macht, wäre ich unglaublich froh. Es ist halt nur schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Deal sich von selber machen lässt, weil Dortmund ist definitiv schon ein Upgrade zu Lyon. Auch ein, meiner Meinung nach, ein ganzer Schritt. Aber Memphis Depay hat aufgrund seiner Zeit bei United und seinem sehr hohen Talentstatus damals bei Eindhoven, denke ich, auch die Optionen, gerade mit dieser finanziellen Lukrativität, die dieser Deal hat, die Optionen vielleicht nochmal in die Premier League zu gehen. Also mir fallen da jetzt mal, ohne jetzt irgendwelche Gerüchte streuen zu wollen, fallen mir da die Spurs zum Beispiel sofort ein, die ihn eigentlich brauchen könnten. Bei Liverpool würde er eigentlich auch gut in die Rotationsrolle reinpassen, ob er das möchte. Ich bezweifle es. Aber da gibt es dann bestimmt aus der Premier League noch den einen oder anderen Verein, die sich da bei ihm melden würden. Und dann würde da auch das Gehalt nochmal ein bisschen höher ausfallen, als es bei Dortmund würde, auch wenn Dortmund keine schlechte Gehälter zahlt. Wenn man Memphis Depay dazu bekommt, ihn zu überzeugen, nehme ich den sofort. Ich habe es gerade aufgelistet. Ich will mich nicht die ganze Zeit wiederholen. Aber ich würde mich äußerst freuen und es wäre ein Spieler, der auch in der Offensive Akzente setzt von sich selber aus und eben nicht so Malcolm-mäßig, Rashica-mäßig. Also bei Rashica muss ich sagen, der macht es zwar schon vom Spielstil her, aber ich glaube, dass er bei Dortmund dann nochmal so ein bisschen Anlaufzeit brauchen würde und so ein bisschen Respekt sich so arbeiten müsste, bevor er das wirklich kontinuierlich macht. Memphis Depay würde das nicht jucken. Er würde sofort im ersten Spiel 5 Übersteiger raushauen und dann aus der Distanz das Tor schießen. Da würde ich mir keine Sorgen machen. Was ich bei Depay noch vergessen habe zu erwähnen, er hat trotzdem keine wirklich gute Konstanz in seinen Aktionen. Gefällt mir äußerst gut alles, nicht falsch verstehen und ich schätze das auch wert, aber es passiert halt sehr, sehr gerne, dass er mal wirklich 3 Weltklasse-Aktionen hat, also wirklich Weltklasse-Aktionen und dann 2 Kreisklasse. Also er schwankt da noch sehr hoch, obwohl er schon 26 ist, das sei nochmal erwähnt, aber trotzdem wäre ich überzeugt. Aber das wollte ich jetzt nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Es ist aber ein Risiko. Wir müssen abwarten. Ich würde mich sehr freuen. Das waren jetzt die 3 Kandidaten, welche halbwegs gestanden sind für die Nachfolge von Jadon Sancho. Jadon Sancho, ich bin eigentlich immer noch optimistisch, dass er bleibt. Die Reports aus England werden jetzt allerdings auch ein bisschen mehr serious. Ich bin gespannt, wenn United allerdings wirklich so blöd ist und 130 bis 140 für ihn zahlt, sehr gerne. Mit 120 könnte ich mich vielleicht sogar auch noch abfinden. Da müssen wir aber mal schauen. Wenn das passiert und wenn es noch ernster wird, dann werden wir nochmal Namen noch mehr diskutieren, weil dann bestimmt auch Gerüchte aufkommen werden. Ich habe allerdings auch noch viele Talente vorbereitet. Eines davon ist Ikoné, welcher meiner Meinung nach auch schon gestanden ist und dem Team sofort weiterhelfen würde. Zu ihm wird ein Tweet auf Twitter kommen. Das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Wenn du den Podcast über iTunes gehört hast, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, welche dafür sorgen würde, dass wir ein bisschen höher gerankt werden und von Usern, welche mich nicht über Twitter verfolgen, auch so gefunden werden können. Alles andere besprechen wir dann in der nächsten Folge und ich bedanke mich fürs Zuhören. Schönen Tag noch.